Es gab gar nicht die Option, diese Ampelkoalition nicht zu bilden, denn die CDU-CSU war ja 2021 nicht bereit, mit Armin Laschet eine Jamaika-Koalition zu bilden. Die waren intern zerstritten und somit musste aus staatspolitischen Gründen diese Ampelkoalition gebildet werden.
Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und ich freue mich, dass ich heute, ich hätte jetzt fast gesagt, meinen Lieblingsgast da habe. Wir wollen ja nicht die Gäste bewerten, jeder Gast ist mein Lieblingsgast, aber es ist der Mann, der am häufigsten in diesem Podcast zu Gast war, wenn ich richtig gezählt habe, je nachdem, was man alles mitzählt, das vierte oder das fünfte Mal. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn er zu Gast ist, habe ich eigentlich Angst, weil er hat eine Fähigkeit, die sonst nur Olaf Scholz hat. Die Fähigkeit ist die, dass er reinkommt und die Kamera ist aus und er spricht ganz normal und hat sich dann früher immer den Scherz draus gemacht, so ein bisschen den Schalter umzulegen und dann so zu sprechen, wie man spricht, wenn man vielleicht Politiker ist, ein cleverer Politiker. Und ich glaube, beim letzten Mal hat Christian Lindner, der heute hier ist, das dann auch verraten, hat gesagt, jetzt mache ich den Schalter wieder an. Und jetzt bin ich ganz gespannt, lieber Herr Lindner, weil wir uns zum ersten Mal ja zusammensitzen und Sie sind kein Politiker. Ob das jetzt irgendwie, ist das jetzt, sprechen Sie anders dadurch?
Lieber Herr Haider, ich weiß nicht, ob die Beobachtung mit dem Schalter umlegen tatsächlich so stimmt. Natürlich überlegt man als Inhaber öffentlicher Ämter, was man sagt. Mhm. Das tue ich jetzt auch noch, dass ich überlege, was ich sage, auch wenn ich jetzt im privaten Sektor tätig bin. Also ich würde sagen, das Experiment möge beginnen.
Es beginnt. Und ich würde ganz am Anfang, letztlich, es ist ungefähr ein Jahr her, dass Sie aus der Politik rausgegangen sind. Und die Frage, die in der Vorbereitung mich natürlich bewegt hat, ist, Sie hätten Politik weitergemacht, wenn die FDP in den Bundestag gekommen wäre, auch wenn sie mit 5,2% in den Bundestag gekommen wäre? Ja.
Ja, da hätte ich natürlich die Verantwortung gegenüber den Wählerinnen und Wählern gehabt, das Mandat angenommen. Das gehört sich so. Und ich ringe um die Worte deshalb, weil ich nicht will, dass das, was ich jetzt sage, einen falschen Eindruck erweckt. Aber für mich war es nach 25 Jahren unter den nicht glücklichen Umständen dennoch persönlich eine richtige Entwicklung, dass ich jetzt außerhalb der Politik tätig sein kann. Ich war sehr dankbar, 25 Jahre das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern erhalten zu haben. Aber für mich ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, etwas Neues zu machen, auch persönlich ganz neue Kapitel aufzuschlagen. Ich habe große Freude daran, die Tatkraft und Leidenschaft und die Suche nach Ideen, die ich als Politiker hatte, jetzt eben in der Wirtschaft einzusetzen.
Wann war Ihnen klar, okay, das war's, du hörst auf?
Naja, am Wahlabend war das klar.
Am Wahlabend war es klar?
Ja, selbstverständlich. Okay. Und ich hatte für mich vorher auch schon natürlich überlegt, wenn die Wahl nicht erfolgreich ist, auch 5,2% wäre nicht erfolgreich gewesen, dann würde ich auch meine politische Tätigkeit beenden, nur unter anderen Umständen, nicht sofort, sondern in einem Übergang. Aber beim Nicht-Einzug in den Bundestag war das für mich überhaupt gar keine Frage. Und das hatte ich mir auch schon überlegt, zu dem Zeitpunkt, als die Neuwahl wahrscheinlich wurde, nämlich zum Ende hin noch der Regierung Scholz, der Ampelkoalition, war für mich klar, wir brauchen eine neue Wahl im Land oder eine andere Politik. Und ich hatte damit auch gerechnet, dass es ein Ende meiner politischen Karriere bedeuten könnte, die Ampelkoalition zu beenden. Ich hätte nicht einkalkuliert und mir gewünscht, dass es für die FDP existenziell riskant sein könnte. Aber für mich persönlich war klar, da steht alles auf dem Spiel. Und das Risiko bin ich ja auch bewusst eingegangen. Und bis heute will ich sagen, zu Recht.
Hatten Sie eigentlich so einen Gesamtplan? Sie haben in dem Fragebogen, den ich allen zuschicke, immer gesagt, für Sie war klar, Sie machen eine Zeit lang Politik. Und dann wollten Sie aber nicht wie viele andere irgendwie in die Lobbyarbeit gehen, sondern ins Management, also in die Wirtschaft gehen. Gab es für Sie irgendwie so einen Punkt, Sie gesagt haben, so bis 45 oder bis 50 oder gab es da sowas?
So einen festen Plan hatte ich nicht, aber auf Dauerpolitik hätte ich auch nicht gemacht. Also die Vorstellung, man hat ein höchstes Staatsamt und ist Parteivorsitzender und tritt dann 3 Schritte zurück und sitzt aber weiter im Parlament und fällt vielleicht nur dadurch auf, dass man den Nachfolgern erklärt, wie sie die Arbeit besser tun sollen. Das wäre nicht meins gewesen, sondern in jedem Fall hätte es irgendwann nach dem Ende der Spitzenpolitik für mich eine Veränderung gegeben. Nur fällt das mit 46 leichter als mit 56.
Absolut. Wie ist dieses Jahr gewesen ohne Politik? Also, weil wir haben es eben, als sie kam, ich habe sie von draußen abgeholt, die Leute erkennen sie immer noch, ne? Also es ist ja irgendwie, ich glaube, sie sind 6 oder 7 Mal Guten Tag, Servus und so. Also es ist nicht so, dass die Leute, die haben sie nicht vergessen. Also das, da hat sich nichts geändert, aber sind einer jetzt aus diesem ganzen Wahnsinn, muss man ja sagen, raus.
Ich habe große Freude an dem, was ich tue. Ich habe ja eine Reihe von Aufgaben in der Wirtschaft. Im Zentrum steht eine Managementaufgabe bei einem der größten Automobilhandelskonzerne in Deutschland. Vertrieb, Marketing, Digitalisierung waren für mich immer Themen in meiner ganz frühen Selbstständigkeit vor der Politik. In der Politik hat das natürlich...
Autos sowieso?
Genau, in der Politik hat das eine Rolle gespielt. Ja, und genau, das Produkt selbst, der Markt, Auto, da habe ich auch Freude daran, weil das für mich nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, sondern irgendwo auch ein Unabhängigkeitsversprechen, wenn man ohne sich abzustimmen, ohne einen Fahrplan zu beachten, so seine Ziele erreichen kann. Und ich habe große Freude an dieser Managementaufgabe.
Es fehlt nichts? Also die Politik
Nein,
fehlt gar nicht?
Es fehlt mir nicht. Es ist sehr operativ, was ich jetzt mache. Ich war gerade im Bornkamsweg hier in Hamburg, unserer Niederlassung. Wir verkaufen hier nicht nur Autos, sondern wir haben auch das Thema Autoankauf, Ware, Inzahlungnahme.
Kommen wir nachher noch zu dem Autoland.
Wir haben das Thema, dass wir Personal brauchen hier in Hamburg, also Leute, die verkaufen wollen. Das sind ganz operative Fragen, mit denen ich mich da beschäftige. Und da habe ich Freude daran. Das ist auch der Grund, warum für mich reine Beratungstätigkeit oder Lobbyarbeit ausgeschieden ist. Natürlich trete ich auch jetzt nochmal ab und an als Referent und Redner auf. Natürlich
auch noch über politische Fragen? Also halten Sie Reden über...
Aber nicht parteipolitisch, sondern eher Einordnungen, wie ich Dinge weltwirtschaftlich und geopolitisch sehe. Nicht im Detail deutsche Parteipolitik. Das fände ich nicht interessant für mich. Und im Übrigen auch nicht interessant für das Publikum, weil die wollen nicht von mir als ehemaligen Politiker hören, was man tun könnte, sondern die wollen eher Einschätzungen haben, wie sich Dinge entwickeln, womit sie rechnen müssen, woran sie ihre Entscheidungen ausrichten müssen. Da kann ich einen Beitrag leisten, weil ich Strukturen kenne und deshalb vielleicht ganz fundierte Erwartungen äußern kann. Also das mache ich schon und ich bin auch in Aufsichtsräten, wo man ja berät. Aber nur das wäre nichts für mich. Ich habe eben Freude am Gestalten.
Sie sind auch noch in der FDP.
Ich bin auch Mitglied der FDP. Ich bin auch Mitglied bei Borussia Dortmund.
Also das eine läuft ja ganz gut, Borussia Dortmund. Wenn Sie jetzt auf die FDP gucken, wie sehr betrübt Sie das, was da gerade passiert mit der Partei?
Jede Demokratin und jeden Demokraten muss es betrüben, wenn ein politisches Grundangebot, nämlich der Liberalismus, gegenwärtig sich nicht im Parlament artikulieren kann. Selbst die harten Gegnerinnen und Gegner der FDP müssen ihr eigentlich ein Comeback wünschen, damit das politische Gespräch vielfältig ist und alle Argumente gewägt werden können. Ich wünsche denen, die jetzt nach mir in der FDP Verantwortung tragen, einfach mehr Fortun dabei, die Grundwerte der FDP besser zu vertreten, als ich das zuletzt vermocht habe.
Wissen Sie schon, wen Sie wählen werden als Parteivorsitzende?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Delegierter des Bundesparteitags überhaupt noch bin. Ich glaube nein.
Nein, aber wüssten Sie es? Haben Sie eine Präferenz? Weil die Frage ist ja Höhne oder Kubicki, muss man sagen. Naja.
Für die FDP ist es gut, dass es die Auswahl gibt. Für die FDP ist es gut, dass plötzlich ein Interesse daran da ist. Für die FDP ist auch gut, bestimmte Kurs- und Richtungsfragen zu klären. Ich will mich aber selbst zumal nicht öffentlich hier einschalten in die Entscheidungen meiner Partei, denn das ist eine Sache des Bundesparteitags. Der Delegiertenklärung ist in jedem Fall gut. Ich bin mit beiden Kandidaten ja auch sehr lange eng verbunden. Henning Höhne war bei mir in der Landtagsfraktion, die er jetzt ja auch anführt in Nordrhein-Westfalen. Und mit Wolfgang Kubicki bin ich seit vielen Jahren, seit 2012 sehr eng verbunden. Wir haben nicht in allen Punkten die gleiche Meinung. Das spricht vielleicht für ihn als neuen Vorsitzenden. Und er ist ein leidenschaftlicher, aufmerksamkeitsstarker Politiker. Also es ist eine gute Situation für die Partei, diese Auswahl zu haben.
Wie ist die FDP dahin gekommen, wo sie jetzt hingekommen ist? Was ist da schiefgelaufen?
Ampeln.
Also schon lieber nicht regieren als falsch regieren? Wäre auch da...
Ja, machen wir nicht zu viel Rückschau, aber es soll nicht feige wirken, ja, dass ich der Frage ausweiche. Nein, es gab gar nicht die Option, diese Ampelkoalition nicht zu bilden, denn die CDU-CSU war ja 2021 nicht bereit, mit Armin Laschet eine Jamaika-Koalition zu bilden. Die waren intern zerstritten und somit musste aus staatspolitischen Gründen diese Ampelkoalition gebildet werden. Die Ampel hat auch tatsächlich Ergebnisse im Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik erreicht, die jedenfalls sich nicht verstecken müssen, gemessen an der Bilanz von Friedrich Merz. Bis hin dazu, dass Friedrich Merz jetzt auch noch einen Tankrabatt einführt, den es ja auch schon
den es auch schon einmal gab.
Jedenfalls ist aus der Wirtschaftswende, die ich gefordert habe und die Friedrich Merz umsetzen wollte, nur geworden, dass es mehr Schulden gibt und mehr Bürokratismus, sonst nichts. Aber das ist alt. Jedenfalls ist die Zusammenarbeit mit SPD und Grünen der FDP in ihrer, ich sage mal, bürgerlichen Kernwählerschaft nicht gut bekommen. Die haben dann Friedrich Merz gewählt, manche sogar leider AfD.
Wenn Sie jetzt gucken auf die neue Regierung, wir erinnern uns alle daran, wie letztendlich so ein Aufatmen durch das Land ging, weil er dachte, jetzt ist der Ärger mit der Ampel vorbei und es kann ja nur besser werden. Und wenn wir jetzt beide, Sie jetzt als Bürger und ich als Journalist darauf gucken und man guckt sich die Umfragewerte an, stellt man fest, was kaum möglich gehalten wurde, Friedrich Merz hat schlechtere Werte als Olaf Scholz an seinem schlechtesten Tag. Und auch die neue Regierung hat schlechtere Werte, also die Zufriedenheit mit dieser Regierung ist noch niedriger als mit der Ampelregierung. Was sagt uns das?
Die neue Regierung, die jetzt amtierende Regierung, hat ein Jahr gebraucht, um im Ansehen da anzukommen, wo die Ampel nach drei Jahren war.
So ist es. Die Ampel hat ja auch im ersten Jahr durchaus was vorzuweisen gehabt. Das kann man jetzt für die neue Regierung, ja, findet man auch Dinge,
wenig,
aber wenig.
Kann man wenig sagen, das stimmt. Aber wissen Sie, Herr, ich empfinde da keine Schadenfreude. Denn es ist unserer aller Interesse, dass die Regierung reüssiert, dass die Regierung erfolgreich ist. Denn davon hängt unser Wohlstand, davon hängt unser gesellschaftlicher Zusammenhalt letztlich ab. Insofern kann sich niemand freuen, wenn die Ergebnisse ausbleiben und Deutschland jetzt in eine Stagflation wirtschaftlich zu rutschen droht. Vielleicht liegt das Problem auf einer höheren Ebene. Schon seit längerer Zeit, mindestens seit 2005, wird Deutschland regiert von Koalitionen, die sich nicht wirklich auf einen gemeinsamen Reformkurs verständigen können. Die einen sagen, wir wollen nach links, die anderen sagen, wir wollen nach rechts. Und auf was verständigt man sich? Mehr oder weniger die Verwaltung des Status quo. Mhm. Das ist in einer Zeit der großen geopolitischen und geoökonomischen Veränderungen, technologischer Disruption und demografischen Wandels natürlich kein guter Rat, einfach so weiterzumachen wie bisher. Aber die politische Landschaft ist so, dass diese Koalitionen programmiert werden, die sich letztlich nur auf die Verwaltung des Status quo verständigen können. Der FDP jedenfalls hat das nicht zum Vorteil gereicht, sondern das Veränderungs- und Erneuerungsversprechen, das auch ich selber gegeben habe, konnte mindestens in der Wahrnehmung nicht so eingelöst werden, wie die Unterstützerinnen und Unterstützer der FDP, aber jetzt auch der anderen Parteien das wollen. Letztlich macht das die Ränder stark.
Wobei man eins ja jetzt sehen kann, wenn es heißt, die FDP war schuld. Und das war ja so ein bisschen in der Ampel so, ne? Die FDP war schuld am Scheitern und an der Lage der Ampel. jetzt ist die FDP ja nicht mehr dabei. Also offensichtlich kann sein, dass die schuld war, aber jetzt ist ja jemand anders schuld. Kann man das, weil die einfach nicht zusammenpassen, weil die SPD sich so schwer tut in der Rolle des ewigen Junior oder des neuen Juniorpartners? Was ist das?
Naja, da war sie ja nicht der Juniorpartner.
Da war sie es nicht, ja.
Die FDP war auch schuld, dass zu wenig Schulden gemacht worden sind. Die FDP war auch schuld, dass die Steuern nicht erhöht worden sind, wie politisch linke Vorstellungen das haben. Ich sage das jetzt etwas scherzhaft, was ich zum Ausdruck bringen will, ist, dass natürlich damals wie jetzt das Problem ist, dass niemand sein Programm voll umsetzen kann und dass es eben zu Kompromissen kommt, die den Charakter des kleinsten gemeinsamen Nenners tragen. Und das ist ein strukturelles Problem in unserer politischen Landschaft, auf das ich jetzt gar keine Lösung anzubieten habe. Das müssen diejenigen tun, die jetzt in Parteien Führungsverantwortung tragen. Aber was ich beschreiben kann, ist die Problematik.
Wie sind Sie in den Kontakt gekommen mit dem Chef von Autoland? Weil es mir nicht bewusst war, das ist das erste Mal in Ihrem Leben, es ist wirklich das erste Mal in Ihrem Leben, dass Sie einen Chef haben?
Ja, tatsächlich.
Sie sind stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Es gibt den Vorstandsvorsitzenden, das ist der Gründer, der Inhaber. Wie kommt da so ein Kontakt zustande?
Na, der hat mich angerufen.
Okay.
Ich kannte ihn nicht. Ich kannte im Übrigen auch das Unternehmen nicht. Das ist ja überwiegend in Ostdeutschland präsent. Ich kannte weder ihn noch das Unternehmen.
Haben wir schon gesagt, dass das Autoland heißt? Haben wir das schon gesagt, ne? Haben wir schon gesagt, dass
genau. Die Autoland AG. Genau. Und Herr Anklam, der Eigentümer und Gründer, rief mich im Sommer 2025 an und bat um eine Verabredung.
Okay.
Ich hatte selbst ganz andere Überlegungen, die hatten zu tun mit Aufgaben in der Finanzindustrie, auch im angelsächsischen Raum, eher international. Eben das, was nahe liegt, wenn man Finanzminister einer G7-Nation war. Und dann hat er mir sein Unternehmen vorgestellt. Und mich hat nicht nur das Unternehmen fasziniert, sondern auch der Markt. Der Automobilhandel, das ist der größte Endkunden, mit einer der größten Endkundenmärkte, die wir in Deutschland haben, weit über 200 Milliarden Euro groß. Für viele Haushalte in Deutschland ist das Auto der größte Vermögensgegenstand, den sie haben. Denn wir sind eine Mieternation, dann ist Auto das größte Objekt, der größte Vermögensgegenstand, den Menschen haben. Und da ist gleichzeitig unglaublich viel Bewegung drin. Veränderung der Antriebe, neue Hersteller, zum Beispiel aus China, Konzentrationsprozesse, weil alles digitaler und kapitalintensiver wird. Also eine faszinierende unternehmerische Aufgabe. Und Herr Anklam möchte das Management verbreitern. Er hat ja bislang als Eigentümer und Gründer das Unternehmen geführt und er holt jetzt erstmals externe Manager mit mir dazu. Und das Ziel ist die Expansion über ganz Deutschland, die Digitalisierung des Geschäfts. Und das sind Dinge, wo ich mich gerne einbringe.
Sie haben gesagt, es kommt aus Ostdeutschland, im vergangenen Jahr in Hamburg eine große Filiale aufgemacht. Ja. Suchen auch weitere Standorte in Norddeutschland, Bremen, Kiel, Lübeck. Wie weit sind da die Pläne?
Ja, wir werden in diesem Jahr noch mehrere Standorte eröffnen. Wir haben jetzt 37 Standorte, es werden deutlich über 40 in diesem Jahr sein. Und in der Tat, Expansion ist das Thema bei uns. Das ist für viele ungewöhnlich, weil die Autobranche gilt als in der Krise und man liest allenthalben, dass Autohäuser schließen. Das ist bei uns etwas anders, weil wir haben nicht einen Hersteller, sondern wir haben alle Hersteller. Wir haben Neuwagen, Gebrauchtwagen, Jahreswagen. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich will zum Ausdruck bringen, was der Charakter ist. Zu uns kommen Leute, die Wahlfreiheit suchen. Das heißt also, die wissen noch gar nicht genau, welche Marke, neu oder Jahreswagen oder gebraucht, kriegen bei uns alles. So ein bisschen, eben so Multi-Brand, gleichzeitig günstiger Preis, hohe Qualität. Und deshalb wachsen wir in diesem Markt, weil die Leute sind preisbewusster geworden. Und gleichzeitig ist die Markenloyalität nicht mehr so wie früher. Einmal Opel, immer Opel sozusagen. Das ist nicht mehr so. Und die Preissensibilität ist höher. Und deshalb wachsen wir gegen den Trend in diesem Markt. Auch am Standort Hamburg, ja, wie Sie gesagt haben, neuerdings.
Wie haben denn die Leute reagiert? Dann plötzlich kommt der Eigentümer und sagt, wir haben hier einen neuen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, einen fremden Manager und es ist Christian Lindner. Also dann kann ich mir vorstellen, da waren ja auch Leute gesessen und gesagt, dieser blöde Finanzminister, der hat die Ampel zum Platzen gebracht und plötzlich ist er der Chef.
Nee, das war intern gar nicht so. Okay. Intern bin ich da sehr freundlich, kollegial aufgenommen worden. Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auch gesagt, sie sind jetzt sehr gespannt, neugierig, ändert ja etwas an einem Unternehmen. Manche haben sogar gesagt, Mensch, sie sind sogar überrascht, dass ehemaliger Minister und Spitzenpolitiker jetzt in ein mittelständisches Unternehmen beziehungsweise aus dem Mittelstand kommendes Unternehmen eintritt. Wir sind ja diesem Jahr Kurs 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Das ist jetzt nicht der typische Mittelstand, sondern schon größer geworden. Was mich nur überrascht hat, war so die Häme, die es so in der veröffentlichten Meinung
gab. Da wollte ich gerade drauf kommen, weil das war interessant. Normalerweise sagt man immer, man muss ein bisschen abkühlen. Mhm. Aber das Abkühlen bezieht sich auf, dass Politiker, ehemalige Politiker, dann in politiknahe Bereiche gehen. Und sie sind ja, glaube ich, wenn ich jetzt gucke, sie haben ein paar Aufsichtsratsmandate und so, aber da ist ja nichts dabei, was politiknah ist. Also Stepstone gar oder gar nichts.
Nein, ich mache ja und, gar keine Lobby. Nee, die Häme bezog sich ja auf was anderes.
Achso, Gebrauchtwagenhändler.
Genau. Ja. Generell Autohandel. Ja. Das ist ja wenig glanzvoll. Und das fand ich beachtlich. Also mal abgesehen davon, dass wir 50% Neuwagen haben. Mhm. Das ist findet unser Eigentümer schade, dass der Charakter des Unternehmens falsch dargestellt wird. Ich habe mir nur gedacht, okay, hier läuft was grundlegend falsch. Wenn jemand in ein mittelständisches Unternehmen wechselt, das in Ostdeutschland im ländlichen Raum beheimatet ist und das sich mit Autos beschäftigt, dass das zu Häme führt. Mhm. Weil man könnte ja mal fragen, was eigentlich sind die Kraftquellen unserer Wirtschaft. Da würde ich sagen, Mittelstand, ländlicher Raum schon auch, weil da sind die Familienunternehmen und Hidden Champions. Und Auto ist schon eine unserer Schlüsselindustrien. Und wenn man dahin geht und es wird gesagt, ach, das hat aber wenig Glanz, wir hätten sie aber eher bei Private Equity in London vermutet, hätte ich übrigens auch machen können, dann sagt mir das was über unser Land aus. Ich kann damit leben.
Man sagt es ja auch was so das Bild, was man von Ihnen gehabt hat. Eigentlich ist es nicht ein Kompliment zu sagen.
Also ich sehe das total.
Also eigentlich irgendwie der macht irgendwie was wir ihm eigentlich nicht zugetraut hätten. Und zwar
klar. Bei mir hätten alle gedacht, ja, der wird sofort Lobbyist.
Goldman Sachs oder irgendwas. Keine
genau,
Ahnung.
Genau, irgendwo Deutsche im Bank, Ausland und wie auch immer. Und ja, vielleicht steckt da so ein falsches Image dahinter und jetzt macht er das ganz operativ, hands-on mit normalen Leuten und was ist denn da los?
Ja. Vielleicht und nicht nur das, Porsche oder ne, also nicht
vielleicht genau. Ne, vielleicht das genau was ja. der
verkauft auch
einen Opel. MG, Kia, Stellantis und nicht Sportwagen, sondern Autos, die im Durchschnitt 25.000 Euro kosten. Was ist denn da los? Vielleicht das, aber ich glaube, es hing auch, sind wir mal ehrlich, Herr Haider, mit dem anderen zusammen, dass es schon gegenüber bestimmten Branchen, ländlichem Raum und so in, wie soll ich sagen, urbanen Milieus so ein gewisses spitze Fingergefühl gibt.
Vielleicht auch, weil es den Menschen so ging wie Ihnen, dass sie Autoland gar nicht kannten. Also ich kannte Autoland auch nicht so richtig, bevor die am Bornkamp irgendwie hier den Laden aufgemacht haben.
Maybe. Kann sein. Jetzt ist mein Eindruck, ist das Unternehmen bekannter geworden. Man kann das richtig sehen.
Wie stehen Sie denn insgesamt dann zur Politik, die mit Autos in Deutschland gerade gemacht werden? Ich weiß gar nicht, wie das damals war als Finanzminister. Sie waren auch gegen das Verbrenner aus in dieser Art und Weise, ne?
Was heißt auch? Also
auch, ja, jetzt sind ja auch offensichtlich.
Ja, klar, aber
In der Regierung war das niemand, ja.
War ich entschieden gegen das Verbrenner aus und für Technologieoffenheit. Und ich sage mal, die jetzige Regierung, insbesondere die CDU-CSU-Seite, hat das sozusagen angelernt. Die hatten nämlich ganz andere Auffassungen in Gestalt von Frau von der Leyen vorher. Und das, was jetzt auf dem Tisch liegt, ist eine Verschlimmbesserung gegenüber dem, was ich seinerzeit vorangetrieben und angestrebt habe, nämlich echte Technologieoffenheit. Wir können in die Details gehen der aktuellen europäischen Regulierung, die geplant ist. Die ist eine Verschlimmbesserung für die deutsche Industrie. weil es schneller bei den Flotten zur Elektrifizierung kommt und die Nische für den Verbrenner ab 2035 ökonomisch und technisch zu schmal bzw. unrealistisch ist. Also, wie sehe ich die Politik fürs Auto? Erstens, dass jetzt der Tankrabatt wiederkommt, begrüße ich. Ich habe ihn damals eingeführt, länger und höher als er jetzt ist, aber immerhin.
Zwei Monate soll es jetzt kommen und danach soll es wieder so sein wie vorher. Genau. Sie haben damals, das fand ich interessant, habe ich nochmal nachgelesen, anders als der jetzige Finanzminister, relativ schnell gesagt, ich möchte nicht sozusagen davon profitieren. Genau. Also als Staat. Ich möchte nicht an gestiegenen Kosten profitieren.
Ich möchte nicht vom gestiegenen Spritpreis über die Mehrwertsteuer profitieren. Ja. Also geben wir den Inflationsgewinn über eine gesenkte Energiesteuer, die ist ja in Cent angegeben, geben wir zurück. Das habe ich damals vertreten. Da hat am Tag nach dem Beschluss des sogenannten Tankrabatts der damalige Wirtschaftsminister der Grünen, Robert Habeck, sofort in den Medien gesagt, das ist ein schwerer Fehler. Mhm. Das war übrigens typisch für die Ampel. Man beschließt was und am nächsten Tag sagt wer auch immer, der eigene Regierungsbeschluss ist schlecht.
Aber es ist so geblieben, es ist jetzt auch wieder so. Ne?
Ja. Und im Nachhinein hat man dann gesehen, anders als auch viele journalistische Kommentare, der Tankrabatt hat echt funktioniert. Mhm. Der ist bei Benzin nahezu vollständig und bei Diesel sehr überwiegend weitergegeben worden an die Autofahrerinnen und Autofahrer. Also Tankrabatt gut. Jetzt kommt eine neue Umweltprämie fürs E-Auto. Schlecht.
Mhm. Warum?
Ich habe damals die E-Auto-Prämie ja abgeschafft. Robert Habeck ist gescholten worden. Da nehme ich ihn in Schutz. Mhm. Ich war schuld, dass die damalige Umweltprämie, also die Kaufprämie beim E-Auto entfällt. Warum? Da sind E-Autos gekauft worden und die sind dann in Norddeutschland auf den Parkplätzen geparkt worden. Mhm. Die wurden dann ein paar Monate abgestellt, nur um die Kaufprämie vom deutschen Steuerzahler zu kassieren. Und dann sind die Autos weiterverkauft worden nach Skandinavien. Okay. Mhm. Da ist viel Steuergeld verbrannt worden. Mhm. Das habe ich als Finanzminister damals unterbunden. Jetzt kommt das Ding wieder. Und dann auch noch in einer falschen Form. Weil diese neue E-Auto, also Umweltprämie, Kaufbonus, ist nur auf Neufahrzeuge. Mhm. Was ist aber, wenn Lars Heider schon ein E-Fahrzeug hat? Dann wird ihr Restwert sinken. Weil es nämlich, wenn es ein neues Auto gibt, wenn ich ein neues E-Auto kaufe und bekomme eine staatliche Prämie, dann wird natürlich automatisch der Gebrauchtwagenpreis weniger attraktiv. Der wird sinken. Das heißt, viele tausend Leute mit ihrem E-Auto, das sie gekauft haben, verlieren Geld durch diese falsche Prämie. Das hätte man, wenn man, ich bin gegen eine Subvention, wenn man sowas macht, hätte man eine Gutschrift für Ladestrom geben sollen. Und zwar unabhängig, ob neues oder gebrauchtes E-Auto.
Aber das ist ein interessanter Punkt, weil da müssen wir mal erklären, als ehemaliger Finanzminister, weil ich eine Sache nicht verstehe. In Bezug auf Wärmepumpen. Da hat ja die Regierung, die jetzt an der Regierung ist, gesagt vorher, insbesondere Jens Spahn, das Heizungsgesetz schaffen wir komplett ab und vor allem die ganze Subventionierung. Die ist geblieben und wenn man sich, so wie ich, mit Wärmepumpen beschäftigt, stellt man fest, wo man kriegt da relativ viel Geld, wenn man eine Wärmepumpe sich kauft. Aber gleichzeitig sagen die, die einbauen, wisst ihr was? In Deutschland sind die Wärmepumpen um die Subventionen teurer als in Dänemark, Schweden und sonst was. Warum hat die CDU nicht als erstes, was hat der Friedrich Merz immer versprochen, nicht da ein Batzen Geld gespart?
Ich bin nicht der Sprecher von Friedrich Merz.
Aber auch da ist die Subvention Quatsch, ne? Richtig? Weil sie verteuern die Wärmepumpen werden einfach schlicht deutlich billiger. Man würde aber unendliche Steuergelder sparen.
Ich bin unsicher, ob der Effekt 1:1 so ist, dass man genau jetzt den Betrag runternehmen könnte. Aber sicherlich spricht manches dafür, dass wenn es eine starke staatliche Förderung auf Dauer gibt, dass das Preisniveau dann auch ein Stück höher ist und dass sonst der marktwirtschaftliche Wettbewerb zu anderen Preisen kommt. Deshalb bin ich auch gegen Dauersubventionen, auch übrigens gegen einen dauerhaften Tankrabatt, den man nicht sieht, sondern Centausweisen, wie es jetzt ist. Also warum Friedrich Merz nach der Wahl völlig andere Dinge macht als vor der Wahl, das ist etwas, was er seinen Wählern erklären muss und die können sich ihr eigenes Urteil machen.
Das fand ich sehr lustig. Haben Sie dann noch irgendwas eine Reaktion von ihm gekriegt? Wer sind Sie und was haben Sie mit Friedrich Merz gemacht? Weil es ist ja wirklich so, ich bin bis heute noch verblüfft, dass nicht viel mehr Leute sich darüber noch viel mehr aufregen, weil er hat ja was ganz anderes gemacht, als er vorher gesagt hat. Was völlig anderes.
Ja, Es ist so, und ich treffe oft Flughafen oder wenn ich sonst so in der Stadt unterwegs bin, auch eben gerade hier in Hamburg, Leute, die sagen, wenn wir das gewusst hätten, Herr Lindner, dann hätten wir Sie ja doch gewählt. Ja. Na gut, ja. Kommt wieder eine Wahl.
Kontakte gibt's da keine mehr? Haben Sie überhaupt noch Kontakte zu anderen Politikern im Moment?
Ja, sicher habe ich schon. Kontakt zu anderen Politikern. Zu denen, wo es eine freundschaftliche Verbindung gibt, natürlich mehr als da, wo es nur einen dienstlichen Kontakt gibt. Aber ja, sicher habe ich da noch Kontakt.
Haben Sie schon mit Olaf Scholz wieder gesprochen?
Bei Olaf Scholz ist, glaube ich, relativ viel gesagt. Wenn nicht alles. Und zugleich wird er ja sein ganzes Leben als ehemaliger Bundeskanzler jetzt nur noch gepanzerte Dienstfahrzeuge haben. Und gepanzerte Autos haben wir nicht im Angebot. Also kein Berührungspunkt.
Olaf Scholz hat gesagt, er schreibt an einem Buch über seine politische Zeit. Auch das etwas, was Sie nicht machen wollen?
Also auf das Buch von Olaf Scholz bin ich gespannt.
Weil Sie dann vorkommen natürlich?
Nee, weil ich möchte es gern sehen, weil er ist ja nicht dafür bekannt, das beste Gedächtnis zu haben.
Gemein, doch, aber ich glaube, er wird sich schon an alles,
oder? Er hat ja immer gesagt, er könne sich nicht erinnern. Insofern sind wir gespannt. Nein, Spaß beiseite. Was mich selbst angeht, ich habe jetzt gegenwärtig...
Keine Zeit.
Ich lebe in der Gegenwart und habe Zukunftsthemen, die mich beschäftigen. Und ich bin aus der Politik ausgeschieden, ohne Wunde, ohne Trauma und habe jetzt auch nicht eine Karriere als Publizist.
Warum, das ist interessant, ich habe mal nachgedacht, wie vielen gelingt das so wie Ihnen? Das sind relativ wenige, ne? Politiker. Weil Sie haben es wirklich, ein ganz klarer Cut, ganz anderes Leben, also nehmen noch das alte Leben natürlich mit, aber wenn man sich das anguckt, so schwer ist es anscheinend ja gar nicht, oder? Vielleicht ist es sogar dieser Weg sogar der einfachere und klarere als der dann Lobbyarbeit, weil man sich dann ja tatsächlich vorwerfen lassen muss, ach guck mal, dann nutzt er alte Kontakte und so weiter. Sie haben jetzt auch Kontakte, die Ihnen helfen, aber die helfen halt nicht politisch.
Naja, also meine politischen Kontakte helfen jetzt wenig dabei, in meisten Autos an Endkunden zu verkaufen. Genau. Sie müssen andere fragen, wie die das bei sich geplant und entschieden haben und welche Optionen sie hatten oder nicht haben. Ich jedenfalls bin dankbar, dass ich viele spannende Angebote hatte, von denen ich einige annehmen konnte. Und mir war wichtig, dass ich nicht nur an einer Stelle tätig bin. Klar, also mein Hauptaugenmerk und Fokus ist hier Auto. Aber ich habe noch externe Mandate, Aufsichtsratsmandate. Warum? Weil ich an unterschiedlichen Themen interessiert bin und unterschiedlichen Branchen. Das ist einfach für mich eine Horizonterweiterung. Und irgendwie befruchtet sich das auch gegenseitig. Du nimmst in der Branche was auf und das hilft dir dann im Alltag auch in deiner operativen Aufgabe. Und das führt dazu, dass ich nicht weniger zu tun habe als Minister vorher.
Und ein bisschen, ich stelle mir so einen Alltag von Ihnen, stelle ich mir auch, letztendlich waren Sie als Minister auch so eine Art Außendienstmitarbeiter. Mhm. Also Sie haben die meiste Zeit wahrscheinlich im Auto verbracht. Mhm. Das wird wahrscheinlich jetzt auch wieder so sein.
Ja, ich bin viel in der Zentrale.
Okay.
Wie gesagt, ich habe ja eine operative Führungsaufgabe, aber ich bin auch viel im Auto unterwegs. Das stimmt. Besuche Niederlassungen bin im Land unterwegs bei Veranstaltungen oder bei Lieferanten oder Dienstleistern. Aber unterm Strich kann man sagen, gibt's einen Unterschied. Unter der Woche ist es genauso dicht wie als Minister. Mhm. Also von morgens bis abends. Das ist wie Spitzenpolitik, was ich jetzt mache, weil ich eben es mit einer gewissen Intensität mache. Ich gebe mich immer voll in Sachen rein und ich habe Freude daran. Für mich ist das Thema Work-Life-Balance nicht so entscheidend, weil für mich ist Work auch Life. Also ich mache das, was mir Freude macht als Beruf und ich leide nicht darunter und mache es auch nicht nur wegen des Geldes. Der einzige Unterschied ist? Das Wochenende. Das Wochenende ist der dramatische Unterschied im Vergleich zur Politik, weil in der Politik findet am Wochenende fortwährend was statt. Der Neujahrsempfang dort, die Klausurtagung da, der Landesparteitag an einem dritten Wochenende. Und das ist bei mir jetzt ganz anders. Ich habe schon mal samstags was zu tun, weil unsere Niederlassungen sind auch samstags bis 18 Uhr geöffnet und da fahre ich als Vertriebschef dann auch mal hin. Und Das kommt also vor, dass ich auch schon mal samstags unterwegs bin, aber es ist die absolute Ausnahme. Das kommt vor, ich sage mal, ein oder zwei Wochenenden im Monat, während als Politiker über 25 Jahre war jedes Wochenende voll. Und ob es der Sonntag oder der Montag war, hat für mich keinen Unterschied gemacht. Und das ist ein dramatischer Unterschied.
Umso besser, dass es alles zusammengefallen ist mit der Geburt ihrer Tochter. Mhm. Und wir haben es gemacht, wir haben uns schon mal verabredet und das fand ich toll, vielleicht kann ich das erzählen. Ja. Dann riefen sie an und sagten, lieber Heide, ich muss leider absagen und da bin ich auch schade. Ich muss mich um meine Tochter kümmern. Meine Frau hat was anderes und dann zack nach Berlin und so. Also das ist dann auch aufgeteilt, offensichtlich.
Ja.
So gut es geht.
Genau, so gut es geht. Und es wäre jetzt echt falsch zu sagen, das ist stressfrei. Meine Frau hat auch einen 120% Job. Sie ist Unternehmerin, gleichzeitig noch ihre Kollegin als Journalistin und Publizistin. Ich habe meinen Job und dann haben wir eine zauberhafte, super süße kleine Tochter. Ist jetzt falsch zu sagen, das geht so easy, sondern es fühlt sich an wie Rush-Hour und genau so war's. Ich war hier drüben bei uns in der Niederlassung. Wir waren wie heute verabredet und dann sagt meine Frau, hier ist ein Thema. Ich habe eine Abendverpflichtung, bin irgendwie als Referentin irgendwo gebucht. Ich muss weg und das ist irgendwie im Kalender falsch eingetragen gewesen. Es gibt jetzt hier niemanden, der sich um die Kleine kümmern könnte. Ja. Du musst jetzt dann und dann um 17 Uhr da sein. Mhm. Das heißt dann für mich, oh, da gab es ein Problem. Und dann, klar, heißt es in einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Deine Sachen sind genauso wichtig wie meine. Und Lars Heider ist so eine treue Seele, der lädt mich nochmal ein.
Aber das ist ja das Lustige, weil das war ja in der Vergangenheit nicht so, ne? Weil als Bundesfinanzminister war immer klar, ich will nicht sagen, oben schlägt unten, aber wenn da was war, wenn der Kanzler rief oder sonst irgendwas, da hätten sie es nicht machen können.
Jedenfalls sehr schwer. Ja. Also diese Ämter, das sind ja nur ganz wenige Jobs, die es in unserem Land gibt, wo man bestimmte Dinge nicht delegieren kann oder wo auch bestimmte Dinge nicht gehen. Und auch jetzt in meinen jetzigen Rollen gibt es auch Termine, wo ich sagen würde, das hat jetzt wirklich, das kriege ich nicht hin. Mhm. Wir gleichen es übermorgen aus oder so, aber das ist jetzt wichtig. Nur bei aller Sympathie und Verehrung, ein Podcast, den wir ja machen, aus Freude.
Das war gar kein
Problem. Da würde ich sagen, den kann man mal verschieben.
Ich konnte auch zum Tennistraining meines Sohnes dann gehen, das war ganz gut.
So.
Hat sich Ihr Nachrichtenkonsum verändert?
Ja. Hat sich verändert.
Heißt was? Einmal am Tag gucken?
Ja, vielleicht ein bisschen öfter, okay. Aber in der Tendenz haben Sie recht. Als Politiker war ich in Echtzeit informiert und in aller Breite. Das heißt, ich habe ganz viel gelesen und in Echtzeit habe ich die Nachrichten konsumiert. Ich habe mir oft als Minister einen Spaß gemacht, dass bei so Reisen zum Internationalen Währungsfonds nach Washington, wenn man dann abends mit den Journalisten noch zusammengekommen ist, hatte ich schon im Grunde alle Zeitungen des nächsten Tages, Zeitunterschied, und die Leitartikel gelesen und konnte sagen, Frau so-und-so, in Ihrem Leitartikel, den Sie morgen hier über den Internationalen Währungsfonds machen, da haben Sie aber Folgendes nicht berücksichtigt. Mhm. Also ich habe das ja beruflich gemacht, Umgang mit Nachrichten. Ich war ja auch Akteur. Das ist jetzt völlig anders. Das heißt, ich konsumiere jetzt nicht in Echtzeit, sondern ich bleibe auf dem Stand. Ich lese aber nicht mehr alles, sondern ich habe vorher auch die Nachrichten gelesen, wo ich sagte, okay, das musst du wissen, um den Horizont zu erweitern. Während ich jetzt die lese, wo ich sage, davon profitiere ich wirklich. Das halte ich für fundiert. Die nachrichtliche Farbe, die Einordnung, die finde ich interessant. Und lese auch tendenziell eher noch internationaler als vorher und habe weniger Zeitaufwand dafür als vorher.
Sie waren ja auch sowas.
Gut, dass Sie jetzt nicht fragen, was genau ich nicht mehr lese. Sehr gut.
Sie waren ja auch sowas. Kann man das sagen? Ist Sie eine Rampensau waren? Ich finde schon. Sie waren ja jemand, der wie auf der Bühne, dem hat man gemerkt, dass er auf der Bühne sich wohlgefühlt hat. Der die Leute auch mitreißen konnte. Etwas, was ja auch zum Teil jetzt fehlt, nicht nur in der FDP. Fehlt Ihnen die Bühne?
Ich habe ja noch Auftritte.
Aber natürlich nicht mehr so. Es war ja praktisch, da war ja an einem Tag, ich weiß nicht, ich habe Sie mal in Hamburg begleitet, da waren 4, 5 Auftritte und dann waren 500 Leute im Atlantik und hier 200 und alle jubelten. Und
am Samstag hatte ich in Wiesbaden gerade 8000 Leute.
Okay, was war das?
Das war so eine Veranstaltung für Gründerinnen und Gründer. Das kommt aber nicht mehr so oft vor. Insofern haben Sie recht.
Aber fehlt Ihnen das?
Ich habe jetzt genau die Dosis, die mir Freude macht. Ich habe so vielleicht so 2 oder mal 3 Auftritte im Monat. Mhm. Eher 2 als 3. Mhm. Also alle 14 Tage habe ich mal wieder eine Veranstaltung. Nicht wie sonst 3, 4 in der Woche. Das war aber in der Zeit, in meiner aktiven Zeit als Politiker, auch etwas anderes. Das war einerseits das Marketing. Man muss raus ins Land und seine Meinung den Menschen auch 1:1 im O-Ton erklären. Und zum anderen war das für mich auch immer Marktforschung. Klar. Weil wenn du draußen bist und eine Rede hältst oder diskutierst mit Leuten, du siehst, welche Themen beschäftigen die Leute, worüber lachen sie, wo sind sie sauer, wo gibt's Applaus. Das war für mich Marktforschung. Ich habe mich als aktiver Politiker nie darauf verlassen, dass irgendwelche Demoskopen im klimatisierten Raum in Berlin mir sagen, wie die Menschen draußen im Land, um das mal so als Karikatur zu sagen, denken. Sondern ich war selber draußen und habe mir ein Bild gemacht und versucht, auch öffentliche Meinung zu prägen. So, und jetzt mache ich das als, wie soll ich sagen, Spaß an der Freude, weil ich Menschen mag. Ich mag Interaktion mit Menschen. Ich diskutiere gerne mit ihnen. Aber es ist jetzt nicht mein Job, sondern ich mache es jetzt eben aus Passion.
Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen Sie, oder wie begegnen die Menschen Ihnen? Mögen die Sie jetzt mehr als früher?
Es wird Sie überraschen, aber ich hatte vorher auch durchaus Unterstützerinnen und Unterstützer.
Ich habe ja auch mögen Sie mehr. Ich habe ja nicht gesagt, das heißt ja nicht, dass Sie früher nicht mögen. Aber
nee, ich weiß nicht, ob man sagen kann mehr.
Ist aber irgendjemand, also damals gab es ja auch so böse und der blöde Linda, was ich weiß. Gibt's das jetzt noch? Wie begegnen die Leute jetzt? Weil was wir vorhin erlebt haben, alle ganz freundlich.
Das war aber vorher genauso, sondern okay. Es war in den sozialen Medien und auf so öffentlichen Veranstaltungen so, dass die versammelte Linke, Antifa und so weiter, die haben gegen mich gearbeitet, auch gegen die FDP, weil sie vielleicht dieses besondere Engagement für Individualität, Leistungsorientierung, Marktwirtschaft, eine gewisse Staatsskepsis, das besonders kritisch gefunden haben. Und ich habe das zu meiner aktiven Zeit als Politiker eher als so eine Art Kompliment empfunden, weil ich offensichtlich für etwas stand, was die Linke getriggert hat. Und das ist jetzt weg.
Und weil die Leute sind höflich Ihnen gegenüber.
Na, es gibt diese Mobilisierung von links, gibt's nicht mehr, weil ich habe keine Macht, ich strebe keine Macht an. Ich bin also für die, die ein ganz anderes Gesellschaftsmodell wollen, bin ich kein Gegner mehr, weil ich habe keine Macht und strebe keine an.
Und dann, das heißt aber, jetzt könnten auch mit all den Leuten, mit denen es so konträr gegangen ist, mit Scholz, mit Habeck, mit Markus Lanz, könnten Sie jetzt mal ganz normal widersprechen. Haben Sie aber
das ist ja aber was anderes. Jetzt haben wir gerade über die Platzveranstaltung gesprochen, über Social Media und sozusagen die Machtauseinandersetzung. Sie sprechen jetzt einzelne Persönlichkeiten an. Ja, ich habe mit Markus Lanz überhaupt kein Problem. Wir hatten gerade noch Kontakt, der hatte ja Geburtstag.
Stimmt, Sie sind ja, das ist ja bekannt, da habe ich ja neulich einen großen Punkt gemacht, als ich Robin Alexander bei einer Diskussion hatte. Ich gesagt, du hast ja gerade Geburtstag gehabt. Lass mich mal nachdenken, wer dir zuerst gratuliert hat. Christian Lindner. Und da habe ich ihn wirklich sprachlos erlebt. Woher weißt du das? Habt ihr mein Handy und da dachte ich, nee, das ist ja so, muss man wissen, Sie sind immer einer der ersten Gratulanten, ne? Oder bei bestimmten, nicht bei allen, bei bestimmten.
Genau. Stichwort Vertrieb.
Stimmt.
Ich bin ja Vertriebler und das war ich in der Politik auch. Und dazu gehört natürlich, dass man Kontakte pflegt. Aber Sie haben recht, ich mache es nicht bei jedem, weil also bei Leuten, wo ich jetzt keine Grundsympathie habe, da sage ich nee. Also da muss ich nicht zum Geburtstag gratulieren, weil dann, wenn ich wirklich von Herzen es meine, dass ich alles Gute wünsche und eine gute Zeit und so, dann.
Aber immer mit dem Anspruch, damals sehe ich der Erste zu sein morgens?
Nee, das ist nicht der Anspruch.
Ich hatte neulich ein lustiges.
Ich arbeite nur meistens lang und wenn ich irgendwie nach Mitternacht noch auf der Autobahn bin und nach Hause fahre, dann. Genau, sehe ich ja, okay, da hat jemand Geburtstag.
Ich hatte neulich auch ein lustiges Erlebnis mit Michael Stich. Muss man dazu sagen, ehemaliger Wimbledon-Sieger. Sie wissen das, ich weiß das, viele Junge wissen das nicht. Der war in der Redaktion, er ging vorbei an 2 Frauen, die eine war 50, die andere war 20, die eine dreht sich um und sagt, hast du gesehen, wer das war? Und die andere sagt, wer war das denn? meine Frage an Sie, freuen Sie sich auf die Zeit, das ist ja noch ein bisschen hin, in der niemand mehr weiß, dass Sie mal Finanzminister waren? Und Politiker?
Das ist mir, die Frage ist mir noch nie gestellt worden. Ich habe sie mir selber auch noch nicht gestellt. Ich habe dazu gar kein Gefühl, ob ich mich freue oder nicht freue, weil ich leide jetzt nicht darunter. Aber ich empfinde auch keine besondere Freude, wenn ich erkannt werde. Also insofern.
Aber keine Freude, aber es ärgert Sie auch nicht? Dieses ewige, sind man durch die Gegend immer, war das?
Nee, das ärgert mich auch nicht. Das ist, also ich habe einfach gar kein Thema damit. Okay. Also weder freue ich mich darüber oder brauche es, noch finde ich es störend. Es ist einfach okay. Und wenn es nicht da ist, also es gibt ja auch schon mal so Situationen, dann bist du im Flughafen in der Sicherheitskontrolle und dann guckt dich der Mitarbeiter am Band an, wo du deinen Koffer da hinlegst oder so und sagt, ja, ich kenne sie. Ja. Und woher kenne ich sie? Und dann gibt's schon mal, dann sage ich, ja, also vielleicht war das von der Vertriebstagung neulich. Ach so, das kann sein. Ja, manch, ne? Oder Leute fragen, ich kenne sie. Sind Sie ein Schauspieler? Ja. Meinte ich, nee, Sie verwechseln mich mit meinem Bruder. Also insofern, es ist für mich nicht so ein Thema. Ich habe da keine gesteigerte Eitelkeit, was das angeht.
Zum Schluss drei Mobilitätsfragen noch. Gerne. Die erste, haben Sie ein Deutschland-Ticket?
Nein.
Noch nie gehabt?
Nein.
Wobei man ja sagen muss, das war das größte Ding, was die FDP, eines der großen Dinger, die FDP in der Ampel auf den Weg gebracht hat, oder?
Jetzt in der Aufzählung eines der, würde ich sagen, ja. Also den Tarifdschungel gelichtet zu haben und zu digitalisieren.
Das geht?
Ja, genau, das geht. Aber nein, ich bin Anhänger der individuellen Mobilität mit dem Auto, da bekenne ich mich auch zu. Mhm. In der Fernstrecke nutze ich die Bahn, ICE, aber im Nahverkehr bin ich beim Auto. Aus unterschiedlichsten Gründen. Einer der wichtigsten ist, dass ich im Auto arbeite, telefoniere, Mails mache und jeder Verkehrsträgerwechsel, den ich vermeiden kann, Haustür zu Bürotür, ja, möglichst ein Verkehrsmittel. Das hat für mich große pragmatische Vorteile. Zweite Mobilitätsfrage.
Autoland. In 5 Jahren, wie viel Prozent der verkauften Autos werden dann E-Autos sein?
Das hängt vom Markt ab. Ja. Und das wird möglicherweise stark unterschiedlich sein.
Okay.
Hamburg ist ein Markt, da ist schon sehr viel mehr Elektromobilität. Mhm. Es gibt ja auch, Stichwort Zukunftsentscheid, gewisse Entscheidungen hier der Bürgerinnen und Bürger. Zumindest derjenigen, die teilgenommen haben daran. Aber Spaß beiseite. Bestimmte Märkte sind weiter als andere. Und in ländlichen Regionen werden wir eine geringere Marktdurchdringung von E-Mobilität haben und in urbanen Räumen wie Hamburg eine höhere. Und deshalb wird in Hamburg der E-Mobilitätsanteil in 5 Jahren sehr, sehr viel höher sein. Würde ich jetzt aus der Hüfte schätzen, würde ich sagen, 50% ist E-Mobilitätsanteil dann bei Autoland in Hamburg. Und die 50%, die nicht E sind, werden zu einem relativ großen Teil aus dem Umland kommen und nicht aus Hamburg-Kernstadt.
Weil, das ist eine Zwischenfrage noch, weil die Leute nicht vertrauen, dass die Reichweite reicht? Weil wenn man sich jetzt ein ordentliches E-Auto rauf, bist du ja bei 4, 5, 6, 700.
Also hier in Hamburg ist der große Treiber die Politik. Wegen Klimaneutralität 2040 deutet hier sehr viel auf E-Mobilität hin. Ist auch ein urbaner Raum mit relativ viel Kaufkraft. Es geht auch in Richtung E-Mobilität stärker, das sehen wir auch. Während im ländlichen Raum ist es die Infrastrukturfrage, also gibt es eine Ladesäule. Es sind die Strecken, die gefahren werden. Und ist teilweise auch in bestimmten Regionen die Wohnsituation. Also in bestimmten ländlichen Räumen, wo sehr viel Photovoltaik auf dem Dach des Einfamilienhauses ist, da wird auch im ländlichen Raum das E-Auto stärker und schneller nachgefragt werden. Und in Regionen, zum Beispiel bestimmten Teilen Ostdeutschlands, wo auch weniger Photovoltaik auf dem Dach des Hauses ist, braucht das noch ein Stück länger. Dass am langen Ende der Standard das Elektrofahrzeug sein wird, in der Variante vollelektrisch oder Plug-in und der Verbrenner oder gar reine Verbrenner geringere Marktanteile haben wird, das steht außer Frage.
Und muss man nicht eigentlich jetzt, wenn wir die Diskussion der vergangenen Wochen verfolgen und den Krieg und unsere Abhängigkeit von denen, die fossilen Energien kommen, so ähnlich wie ich mich an den Kopf fasse und sage, wie kann jemand sich in jetzter Zeit noch eine Gasheizung oder eine Ölheizung kaufen, wenn es so eine Technologie gibt wie die Wärmepumpe, die am Ende auch Geld spart. So ähnlich ist es doch, wie kann eigentlich jetzt noch jemand die Entscheidung treffen, einen Verbrenner-Neuwagen zu kaufen?
Leider ist die Sache komplizierter, als Sie sagen. Beim Verbrenner-Neuwagen jetzt im Vergleich zum E-Auto, ja, wenn wir die Industrie insgesamt, oder ja, die Abwägung verstehe ich. Ich glaube, es spricht noch einiges auch für den Verbrenner, insbesondere für den Plug-in. Aber ich will jetzt die Frage gar nicht pauschal beantworten, weil es ist ein Stück individuelle Nutzung. Ne? Wie nutze ich das Fahrzeug? Welchen Antrieb brauche ich? Wenn ich jetzt auf unsere Volkswirtschaft schaue, dann stellt sich die Frage der Abhängigkeit beim E-Auto genauso. Die ist nur anders. Du hast beim Verbrennerfahrzeug die Abhängigkeit von den Quellen der fossilen Energieträger.
Stimmt, und bei dem anderen hast du, klar.
Von den Rohstoffen, die du für die Batterie brauchst, oder von der Batterieproduktion selbst. Und Full-Scale-Elektromobilität, deutsche Automobilindustrie in wenigen Jahren ist schlechterdings technisch nicht möglich, weil wir gar nicht so viel Batterien produzieren können, weil wir die Rohstoffe, seltenen Erden und so weiter nicht haben. Das deutet alles dann Richtung China. Man tauscht also Abhängigkeiten. Ein weiterer Grund übrigens zu sagen, bleiben wir diversifiziert.
Ich fahre lieber E-Auto, aber ich mag das Fahrgefühl mehr. Wie ist bei Ihnen?
Also ich fahre dienstlich einen Plug-in, das heißt also innerstädtisch
Elektro. Was hat er für eine Reichweite?
Der Plug-in sind, glaube ich, 100 Kilometer.
Oh Mann. Weil muss man sagen, ich habe auch so Hybrid, boah, da ist
aber 100 Kilometer,
schon viel.
100 Kilometer im Sommer theoretisch, will ich sagen.
Ist klar, ne? Ja, klar.
Und für die weiten Strecken ist es der Verbrenner, und die Kombination funktioniert bei mir, bei meiner dienstlichen Nutzung, sehr viel Langstrecke, funktioniert ideal und gut.
Cool. Vielen Dank.
Danke Ihnen, auf bald.
Auf bald.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.